So, auch nochmal ein herzliches Grüß Gott von mir und ich habe die Ehre, unseren Redner für heute Nachmittag vorzustellen. Haniel Strebel, herzlich willkommen in Stuttgart. Big Applaus, big hands. Und zum ersten Mal mit dabei beim Eidlinger Pfingst-Jugendtreffen oder wie der Jasse Erik sagt, beim Jungstreffen, beim Eidlinger Jungstreffen. Fand ich gut. Du bist Schweizer. Du bist tätig für ein großes Konsortium von 8 Kliniken, habe ich mir sagen lassen. Du bist verheiratet mit einer Lehrerin, selbst Personalentwickler. Und der Herr hat euch noch eine andere große Aufgabe anvertraut. Du hast 5 Jungs, die ihr gemeinsam großzieht. Yes! Magst du uns bitte mal das Alter eurer Kinder verraten?
Ja, 4, 6, 8, 10 und 12.
Wir hören hier ein Schweizer Präzisionswerk ticken. Perfekt. Das sind viele Aufgaben, die der Herr dir gegeben hat, auch im geistlichen Bereich eine große Verantwortung. Haniel, gibt es für dich ein Leitmotto, ein Leitvers oder du hast viel mit Musik zu tun, ein Leitmotiv für dein Leben, etwas, was dir so die Richtung gibt bei deinen vielen Aufgaben?
Ja, also Jesus hat gebetet und zwar in einem ganz bezeichnenden Moment in seinem Leben. Johannes 17 ist das nachzulesen und dort hat er so das Spannungsfeld umschrieben, in dem ich mich befinde. Einerseits bin ich von meiner Identität her nicht von dieser Welt. Ja, auch ein Lied übrigens. Nicht von dieser Welt gibt es auch ein Lied. Und das beschreibt meine Identität und das gibt mir Gelassenheit. Und das Zweite, was Jesus dort sagt, ich bin in dieser Welt und ich freue mich, in der Welt meines Vaters sein zu dürfen. Das ist das Zweite. Und da gibt es noch ein Drittes. Ich bin in diese Welt gesandt. Das ist mein Mandat. Also Identität, Aufenthaltsort und Mandat, das umschreibt so gut das Spannungsfeld meines Lebens, das herausfordernd ist und gleichzeitig freudig. Und jemand hat mal gesagt, es gibt 2 Bekehrungen. Der erste ist von der Welt weg und das zweite ist in die Welt hinein.
Dann hast du mir verraten, dass vor 2 Jahren dieses Leben, von dem wir gerade gehört haben, fast zu Ende gegangen wäre, aufgrund einer schweren, bis dahin unentdeckten Herzerkrankung. Eine Herzoperation folgte, dein Leben stand auf der Kippe. War das für dich irgendwo ein Moment, wo sozusagen eine Initialzündung, nochmal ganz neu auf dein Leben zu blicken, ganz neu deinen Glauben zu leben, alles nochmal ganz neu, wenn man so an der Schwelle zum Tod gestanden hat?
Also ein Existenzialist würde sagen, wunderbarer Moment, dieser Grenzmoment zwischen Leben und Tod, das würde ich mir auch wünschen. Als ich erwacht bin und dann 48 Stunden wach, weil ich so durcheinander war, war mir sofort klar, dass ich getragen bin. Ich glaube, das Eindrücklichste, was ich erlebt habe, war die Narkoseärztin, sagte bei euch, die Narkoseärztin, die kannte ich und die hat gesagt, die ist am nächsten Tag zu mir gekommen, ich war wieder wach und sie hat gesagt, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und dann habe ich sie gefragt, warum und sie hat mir dann gesagt, du hast weiter erzählt nach der Narkotisierung von Gott und all diesen Dingen. Das hat mich nicht in Ruhe gelassen. Ich wusste einfach in dem Moment, ich bin getragen. Es hat sich einfach alles vertieft. Und ich würde sagen, Gerald, das Wichtigste ist nicht solche Momente. Wir müssen solche nicht auch anstreben oder erbeten. Natürlich können wir das. Sondern wichtig ist, jeden Tag vor ihm zu leben. Heute, morgen, übermorgen. Jeden Tag. Ich glaube, das ist das Wesentliche.
Du gehörst nicht zu den anonymen Bloggern, sondern du gehörst zu denen, die einen vielgelesenen Blog geschaltet haben. Du beschäftigst dich viel mit Alltagsthemen, die mit Glaube im Alltag zu tun haben. Du beschäftigst dich aber auch sehr stark mit Philosophen. Und ich weiß nicht, wer von euch so Thomas von Aquin das letzte Mal gelesen hat in den letzten 2 Jahren. Alle mal Hand hoch. Thomas von Aquin.
Super.
Ja, ist überschaubar. Danke, geht mir auch nicht anders. Soll keine Bloßstellung sein. Hier haben wir es also mit einem Bereich zu tun, die es in Zeiten von Facebook und WhatsApp relativ schwer haben, die Beschäftigung mit Philosophie. Was treibt dich dazu? Lohnt sich für Christen, Thomas von Aquin oder sich mit anderen Philosophen da auseinanderzusetzen?
Also ich habe diesen Blog begonnen mit einem doppelten Anliegen, Denken und Handeln zu verknüpfen. Das heißt, weil ich nicht so ein Fotograf bin, auf meinem Blog werdet ihr keine Fotos finden, weil ich einfach nicht der schriftliche Typ bin. Dort werdet ihr immer Beiträge finden, einerseits zum Handeln, und da ist meine Familie so im Fokus. Ich habe etwa 1000 Lernerlebnisse bis jetzt protokolliert, anstatt zu fotografieren. Und dieses Handeln kommt wieder mit dem Denken in Zusammenhang, wenn ich eben solche Werke wie Thomas von Aquin lese. 13. Jahrhundert, hochspannende Literatur, manchmal auch natürlich etwas weit weg. Und gleichzeitig, dieser Mann hat gesagt, er will mit seiner Summe der Theologie, möchte er in den Glauben einführen. Einführen, das hat mich beschämt. Und was mich auch sehr bewegt hat, er beendet seinen ersten Teil über Gott und die Schöpfung mit dem Segen an Gott, mit einem Gebet. Er trennte diese Welt des Verstandes nicht von seinen Gefühlen und von seinem Leben. Und dieses Zusammengehen von Denken und Leben und Handeln, das ist das, was mich treibt und auch auf dem Blog mehr oder weniger ausgewogen zur Geltung kommen soll. Okay.
Und ich glaube, es lohnt sich sehr, heute Nachmittag gut zuzuhören. Ich habe neulich mal so beim Durchzappen durch so eine Reihe von Fernsehkanälen eine Sendung gesehen, oder beziehungsweise es kam auf vielen Sendern irgendwo in Bezug dazu, dass man ganz viele Sachen in der modernen Gesellschaft biologisch, evolutionstechnisch erklären kann. Und dann wurde ein Forscher vorgestellt, der hat eine Wanderung gemacht an der Meeresküste, und durch Zufall findet er an einer Felsformation Versteinerungen von einem Skelett, das bis dahin noch unentdeckt war. Und von diesem Skelett, auch nicht das ganze Skelett, sondern einen Knochensplitter und einen Zahn. Und jetzt wurde der Mann interviewt, er sitzt an seinem Schreibtisch, die Kamera hält drauf, und dank Computeranimation eröffnet eine Schachtel. In der Schachtel sehen wir den Knochensplitter und den Zahn. Natürlich computeranimiert, erwächst daraus ein vollständiges Skelett, überkleidet sich dieses Skelett mit Fleisch, mit Haut. Der Forscher weiß natürlich genau, welche Hautfarbe dieses Tier gehabt hat. Und dann sagt er, und das ist eins von diesen Missing Links zwischen den Reptilien und den Säugetieren. Und dann springt dieses animierte Tier aus der Kiste raus und läuft auf seinem Schreibtisch rum. Ich habe gedacht, wie suggestiv, dass man aus einem Knochensplitter und einem Zahn glaubt zu wissen, ob das Tier ein braunes oder ein schwarzes Fell hatte, wie es sich bewegt hat, wie es ausgesehen hat. Aber wir werden ständig mit diesen Dingen konfrontiert, mit einer Überzeugtheit, so war das, nur weil wir glauben, es war so und es so sein muss aufgrund unserer Theorien. Und mir ist klar geworden, ich freue mich auf diesen Vortrag, um mit solchen Sachen umgehen zu können. Auf allen Kanälen wird es gesendet und in unsere Köpfe gebracht. Wo finden wir die Antwort? Haniel, du bist dran.
Danke. Gerald hat es wundervoll gesagt. Einzelner Zahn irgendwo gefunden, Skelett dann verbunden mit Haut und Haaren, Farben, und irgendwann läuft es rum und wird lebendig und irgendwas löst es in uns aus. Stell dir vor, du bist mit mir in einem Spaziergang am Waldrand, und in einem ruhigen Moment überqueren zwei Rehe die Lichtung. Sie bleiben kurz stehen, erblicken uns und verschwinden dann wieder im Unterholz. Ein kurzer Moment in einer endlosen Abfolge von Momenten in unserem Leben. Wir nehmen wahr, erste Ebene in der Mitte, die einzelne Information, zwei Rehe. Das ist die erste Ebene. Unser Auge nimmt einzelne Dinge und Vorgänge wahr. Doch, oh Wunder, wir bleiben nicht bei dieser ersten Ebene stehen. Unser Verstand drängt uns, dieses Einzelding einzuordnen. Tatsächlich sind mein Vater und ich über diese Lichtung gegangen und haben diese zwei Rehe gesehen. Mein Vater ist Tierarzt und hat mir dann erzählt, wie über die Rehe geforscht wurde. Ihre Verhaltensweisen, ihre Fortpflanzung, ihre Krankheiten und ihr Verhalten in der Zivilisation. Zweite Ebene. Wir versuchen sofort, einen Deutungsrahmen zu geben, ein Modell darum herum zu machen. Doch Moment, wir bleiben nicht mal bei dieser Ebene stehen. Vielleicht unterhalten wir uns nicht nur über den Lebensraum von einzelnen Rehen, sondern kommen darauf zu sprechen, dass Rehe Fluchttiere sind. Und der nächste Gedanke könnte darin bestehen, dass wir ja auch nur Tiere sind und auch einen Fluchtinstinkt in uns tragen. Und dann könnte es ja so weitergehen, dass ich unter Umständen im Moment in einer Beziehung bin, wo ich Fluchtreflexe habe. Ihr merkt, wir sind auf einer dritten Ebene angelangt, flugs und schnell. Wir tragen nämlich eine verinnerlichte Sicht auf Welt und Leben mit uns mit. Wir bringen die einzelnen Dinge, die wir sehen, nicht nur in einen Rahmen, also zum Beispiel ein Reh ist ein Säugetier, das im Wald lebt, sondern wir bringen sie schnell in Beziehung zu unserem Menschsein und zu unseren großen Fragen. Ich beschäftige mich jetzt ausschließlich mit dieser dritten Ebene und der Frage, wie sie die beiden unteren Ebenen beeinflusst bzw. beeinflusst wird. Ich spreche über Evolution. Nun, wenn ich das Schlagwort nenne, Evolution, wird sofort in euren Köpfen ein Bild entstehen, da bin ich ganz sicher. Mein Bild, das entsteht, ist von gestern. Ich war mit meinen jüngsten Peer und Vitus, 4 und 6, war ich im Zoo. Und anschließend wünschten sie noch ins Zoologische Museum zu gehen. Und ich kann mich gut an den Moment erinnern, wo Peer, der Jüngste, mir zukrähte und sagte, Papa, der Aff sieht aus wie ein Mensch. Eben fast zum gleichen Zeitpunkt, als ich mir das auch gedacht hatte. Und dann kehrte ich mich um und sah die ganze Plakatwand hinter mir, die Entstehung des Lebens dokumentierten. Und dann gingen wir ins Schildkrötenhaus und das Ganze nochmals. Nun muss ich sagen, dass der Begriff der Evolution natürlich durch seinen vielfältigen Gebrauch in den letzten 150 Jahren sehr weit gedehnt worden ist. Man kann ihn mit einem Flussbett vergleichen, das ganze Theoriefamilien, kann man sagen, mit sich führt. Und darum ist eine Eingrenzung vonnöten. Ich spreche heute ausschließlich von der naturalistischen Evolution. Philip Johnson hat das so definiert: die Entwicklung sämtlicher Arten von Lebewesen. Damit wären wir auf der Ebene 2, dem Deutungsrahmen von vorhin, also der Entwicklung sämtlicher Lebenswesen, dritte Ebene, ohne zielbewusste Intelligenz. Hier ist die Sicht auf Welt und Leben angesprochen. Diese Definition stammt von Philip Johnson, einem renommierten Rechtswissenschaftler der Universität Berkeley. Sein Buch Darwin im Kreuzverhör, das vor 20 Jahren eine große öffentliche Debatte in Universitäten und auch in den Medien angestoßen hat, in den USA, ist vor 10 Jahren auf Deutsch übersetzt worden und steht im Internet zum freien Download bereit. Nun ist noch eine zweite Definition nötig, die ich so von Philosophen Lowe übernommen habe. Ich spreche heute vorwiegend von der Weltsicht, welche grundlegende Fragen über Existenz und Natur nur von sogenannten exakten Wissenschaften wie Kosmologie oder Quantenphysik beantwortet haben will. Ich spreche also von der Evolution als Weltsicht und von der Umklammerung von Evolution und Naturalismus, so wie das heute der Fall ist, wenn wir Dokumentationssendungen anschauen, wenn wir das Geo aufschlagen und, nicht zu unterschätzen, wenn wir ein Schulbuch öffnen, ein Lehrbuch an der Universität oder was es auch immer ist. Es begegnet uns auf Schritt und Tritt. Nun fragst du dich sicher, wie ich mich als Betriebswirt und Theologe erdreisten kann, in ein Gebiet vorzustoßen, das nach zeitgenössischer Gepflogenheit für die Naturwissenschaften reserviert ist. Die Sache ist eben, dass ich genau diesen Konsens in Frage stelle. Johnson hat es in seinem Fall geschickt ausgedrückt. Er definierte nämlich, mit welcher Perspektive und welchen Fähigkeiten er das Thema anging, als er sein Buch über die naturalistische Evolution verfasste. Er sagte, ich bin Universitätsjurist mit dem Spezialgebiet, die Logik von Argumenten zu analysieren und diejenigen Annahmen herauszufinden, die diesen Argumenten zugrunde liegen. Johnson stellte nüchtern fest, die Argumente, welche aus der Weltsicht der Evolution hervorgebracht worden sind, die stehen mir in Büchern und Zeitschriften zur Verfügung, auch in Dokumentarfilmen und in Museen. Und er machte über Jahre nichts anderes, als sich in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit dasselbe, was er machte, nämlich die Stimmigkeit eines Gesamtsystems zu analysieren, indem er alle Argumente dieser Theorie sorgfältig analysierte. Ein Jurist eben. Als philosophischer Theologe tue ich nichts anderes. Ich stelle die großen Fragen, welche die dritte Ebene, also die Sicht auf Welt und Leben betreffen, den Antworten verschiedener Denksysteme gegenüber und vergleiche sie mit der Offenbarung Gottes in der Bibel. Und ich glaube, diese Tätigkeit ist nötig und wichtig und wurde von uns Christen immer wieder vernachlässigt. Warum? Wir müssen uns mit vier Barrieren beschäftigen und sie aus dem Weg räumen. Meine Empfehlung, wenn du nur etwas mitnimmst, dann ist es vielleicht ein oder zwei dieser Barrieren, die ich jetzt kurz beschreiben möchte. Ich glaube, dass sie in der Lage sind, wenn Gottes Geist uns diese Barrieren wegnimmt, dass sie unser geistliches Leben revolutionieren können. Die erste Barriere trennt nämlich zwischen dem erbaulichen Lesen der Bibel in einer kuscheligen Ecke des Zimmers, mein Gott und meine Bibel, er soll zu mir sprechen und mich durchfluten, also einem emotionalen, gefühlsmäßigen Zugang zu Gott auf der einen Seite und einer ganz anderen Welt, nämlich die des wissenschaftlichen Lesens in Studium und Beruf. In diese Schublade stecken wir auch das wissenschaftliche Lesen der Bibel, zum Beispiel mit geöffneten Konkordanzen, Kommentaren, exegetischen Instrumenten und dogmengeschichtlichen Werken. Ich behaupte, das ist falsch. Wer hat uns die Gefühle geschenkt? Ja, der Schöpfergott. Wer hat uns einen Willen gegeben? Ebenfalls dieser Schöpfergott. Und wer hat uns einen Verstand geschenkt? Auch derselbe Schöpfergott. Wir dienen Gott genauso, wenn wir hart studieren, wie wenn wir auf den Tränen vor ihm auf dem Boden liegen. Ich habe in den letzten Monaten viel zur Gotteslehre gelesen. Das ist eines der komplexesten Themen innerhalb der Theologie. Und ich kann euch sagen, es gab noch nie eine Vorbereitung, in welcher ich so oft in Tränen ausgebrochen bin, weil es einen erweiterten Blick auf den, der mich geschaffen hat und damit auch wieder auf mich selbst gab. Erste Barriere: trenne nicht zwischen wissenschaftlichem und erbaulichem Lesen der Bibel. Zweite Barriere hängt eng damit zusammen. Wir sind uns viel zu wenig bewusst, dass nicht nur wir eine Religion haben, sondern dass auch unsere Nachbarn religiös sind. Es gibt keinen Menschen, der nicht religiös wäre. Auch unsere Nachbarn müssen Annahmen darüber treffen, was sie als wahr befinden. Und was befinden sie heutzutage als wahr? Sie behaupten ein zweigeteiltes Wahrheitsfeld. Was heißt das? Es gibt eine messbare Welt der Fakten und auf der anderen Seite eine nicht messbare Welt der Werte. Unser Körpergewicht zum Beispiel, das können wir messen oder wägen. Aber was wir unter Gerechtigkeit verstehen, das gehört in eine ganz andere Welt. Es gibt eine Welt des Herzens, der wir die Gefühle zuteilen. Diese Welt ist strikte von der Welt des Kopfes zu trennen, also den Überlegungen unseres Verstandes. Die Welt des Herzens ist privat, die ist innerlich, die ist nur uns selbst zugänglich. Und die Welt der Fakten, die ist öffentlich zugänglich. Merkt ihr es? Wir Frommen haben begonnen, dieses Dogma der Religion unserer Nachbarn in unser Glaubensgebäude zu importieren. Wir unterscheiden nämlich auch zwischen einem geistlichen Bereich unseres Lebens und einem weltlichen Bereich. Die erste Welt betrifft unsere Gefühle, mein Jesus und meine Bibel, die Berggipfelerlebnisse wie zum Beispiel Eidlingen, die wir dann in unserem Inneren hüten. Und die zweite, die kühle Welt, betrifft unseren Verstand. Es versteht sich, dass die erste Welt subjektiv bleibt, das heißt dem Werturteil des Einzelnen überlassen. Und die andere Welt, die schätzen wir als neutral ein. Diese Trennung vollzieht sich auch zwischen Studium und Arbeit auf der einen Seite und Gemeinde auf der anderen Seite. Alles, was wir im Studium lernen, ich generalisiere jetzt etwas, erscheint uns als neutral und objektiv. Und was wir in der Gemeinde hören, soll unsere Seele trösten und ist dem eigenen irrationalen Bereich der Gefühle zuzuordnen. Diese Trennung ist aus meiner Sicht sehr fatal. Dritte Barriere, das Vertauschen von Demut und Zuversicht oder Zuversicht und Demut. Ich glaube, wir legen uns in Bereichen eine falsche Demut zu, in denen wir zuversichtlich bleiben sollten. Wir zögern nämlich, von einer Wahrheit zu sprechen. Wir betonen endlos, wie unterschiedlich unsere Wahrnehmung sei und zudem nur sozial konstruiert. Gott hat uns aber eine objektive Wahrheit anvertraut. Der gleiche Gott, der die Naturgesetze geschaffen hat und diese auch mal übrigens außer Kraft setzen kann, oh Wunder, dieser Gott hat den Menschen auch mit einem moralischen Bewusstsein geschaffen. Dieses Bewusstsein drückt dann am meisten durch, wenn ich mich über andere ärgere. Dann werden die Menschen nämlich unwillig und fällen jede Menge von Urteilen, auch moralische. Auf der einen Seite zögern wir, von der Wahrheit zu sprechen und entwickeln eine falsche Demut. Und auf der anderen Seite verströmen wir an dem Ort die größte Zuversicht, an denen wir am vorsichtigsten sein sollten. So wenig wir das Bestehen einer objektiven Wahrheit und eines einheitlichen Wahrheitsfeldes zugeben wollen, so wenig zweifeln wir an dem, was am zweifelhaftesten ist, nämlich unserem eigenen Innern. Alle Informationen müssen von den Thronen unseres eigenen Ichs durchgehen und sich verneigen. Was für eine Arroganz. Der berühmte US-amerikanische Religionsphilosoph Alvin Plantinga, den Gott in den letzten 40 Jahren brauchte, um eine beispiellose Erweckung unter angelsächsischen Philosophen anzustoßen, der spricht von zwei Fürstentümern. In dem Verband der christlichen Philosophen in den USA sind heute 1200 Philosophen, christliche Philosophen. Eine gewaltige Erweckung. Er spricht von zwei Fürstentümern. Es gibt auf der einen Seite die untere, exakte, kühle, wissenschaftliche Welt, mit der beschäftigen wir uns heute. Und diese meint den Reduktionismus, welcher alle Entwicklung und alles Geschehen auf Materie und Energie zurückführen möchte. Und dann gibt es noch die andere Sicht und das andere Fürstentum des Antirealismus, mit dem beschäftigen wir uns heute nicht. Ich bin der Meinung, dass wir beide Fürstentümer kennenlernen sollten, im Studium und Beruf, und mit einer biblischen Weltsicht durchdringen und ersetzen sollten. Was tue ich jetzt? Nach dieser Heranführung ans Thema und diesen Barrieren, die uns leider oft im Wege stehen, möchte ich gerne Folgendes machen. Ich möchte vier Grundfragen des Menschen stellen, sie dann mit den Antworten aus der Sichtweise der Evolution, der naturalistischen, beantworten und dann die biblische Weltsicht gegenüberstellen und dann den Bogen in unseren Alltag spannen. Ich habe vorhin gesagt, dass ich als philosophischer Theologe die großen Fragen formuliere, denen sich kein Mensch entziehen kann. Wir formulieren jetzt vier Fragen. Die erste Frage betrifft unser Sein. Was ist Sein? Warum sind wir? Warum bin ich? Vielleicht hat der eine oder andere sich solche Fragen auch gestellt. Ich mag mich noch gut erinnern, wie ich auf meinem Dachzimmer auf dem Teppich saß und mir diese Fragen stellte, warum gerade ich und wer bin ich und diese Dinge und sah dann den Teppich an die längste Zeit. Jeder Mensch trägt diese Frage in sich mit und jede Epoche und jede Weltsicht stellt eine Antwort zur Verfügung. Die zweite Frage lautet, wie kann ich denn wissen, was ist? Es ist die Frage des Erkennens und dahinter steckt natürlich die Frage, was ist wahr, was ist Wahrheit? Also die erste Frage, warum bin ich? Die Frage des Seins. Die zweite Frage, wie kann ich erkennen, was wahr ist? Die dritte Frage dreht sich um mich selbst, der erkennt. Das ist eine sehr wesentliche Frage, wer bin ich, der ich diese Frage nach dem Sein und der Wahrnehmung stelle? Es geht um die Frage, was das Menschsein ausmacht, eine der wichtigsten Fragen überhaupt. Und dann viertens um die Frage, die vielleicht unser Nächsten ist, die Frage nach dem Leben, nach der Ethik. Ja, und jetzt? Wie habe ich jetzt zu leben? Die vier Antworten der Weltsicht der naturalistischen Evolution. Also nochmals der Anschauung, welche die Entwicklung sämtlicher Arten ohne zielgerichtete Intelligenz behauptet, und gleichzeitig die Lösung der großen Fragen von den exakten Wissenschaften erwartet. Die Antwort auf die erste Frage des Seins lautet schlicht, wir wissen es nicht. Es gibt keine Antwort auf die Frage nach dem Wozu und Wohin. Wir wissen schlicht eigentlich nichts. Es ist einfach eine Entwicklung. Etwas vornehmer ausgedrückt, und das ist auch geschehen in den letzten Jahrzehnten, wurde dann behauptet, es spielt keine Rolle. Diese Frage müssen wir nicht mehr beantworten, diese Frage müssen wir nicht mehr behandeln. Und es wurde eigentlich aus der Agenda gestrichen. Nun hilft dies dem einzelnen Menschen keinen Schritt weiter, denn mit dem Ausblenden der Frage ist seine erste große Frage noch nicht verschwunden. Und siehe da, was passiert heute? Die Frage nach dem Sein, die Frage nach der verachteten Metaphysik feiert ein riesiges Comeback. Die erste Frage nach dem Sein gibt die Antwort, wir wissen es nicht oder es spielt keine Rolle. Die Antwort auf die zweite Frage ist ganz tricky. Wenn man nämlich von dieser Weltsicht ausgeht, muss man zum Schluss kommen, dass wir nicht wissen können, was wahr ist. Warum nicht? Wenn wir den Bereich der Wahrnehmung, also von Geist, Gefühl und Erfahrung ausklammern, dann stellen wir eigentlich jedes Konzept in Frage, weil es mit unserem Menschsein zu tun hat. Auch das der naturalistischen Evolution. Und darum lautet eigentlich die Frage nach der Wahrnehmung, nach der Wahrheit, im besten Fall Skeptizismus oder dass wir sagen, das gibt es schon, aber es ist eigentlich eine Illusion. Auch diese zweite Frage ist sehr unbefriedigend und vor allem nicht lebbar. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir einmal diese Dinge zu Ende denken. Auf die ersten zwei, ich denke von euch, viele von euch sehr abstrakten Fragen, folgt dann die dritte. Was ist denn mit uns, den Erkennenden? Mit der Frage, was das Menschsein ausmacht, wird es sehr konkret. Ich habe ein Buch gelesen von Sharon Lanier, einem Informationstechnologen und einer Gründungsfigur des Internets in den 80er Jahren. Als ein Mensch von der unteren, exakten, kühlen, logischen Datenwelt. Und wisst ihr, was er tut über Seiten? Er sinnt darüber nach, was der Unterschied sei zwischen einem Bakterium und ihm als Menschen. Seitenlang. Und er kommt zum Schluss, dass ihm kein objektives Unterscheidungskriterium vorliege. Er muss einen irrationalen Sprung tun, um die Würde des Menschen, deren er sich sehr wohl bewusst ist, anzunehmen. Wer die Weltsicht der Evolution fertig denkt, der gelangt zum erschreckenden Schluss, zwischen einem Bakterium und einem Menschen gibt es zwar einen graduellen, aber keinen grundsätzlichen Unterschied und damit ist der Mensch seiner Würde beraubt. Erste Frage, Antwort war, wir wissen es nicht oder spielt keine Rolle. Zweite Frage war, wir können es nicht wissen, Klammer auf, außer unser eigenes Konzept. Darüber können wir sehr wohl wissen, dass das stimmt, Klammer geschlossen. Und die dritte Frage ist, was macht das Menschsein aus? Wir wissen es eigentlich nicht, was das Unterscheidungskriterium ist. Vierte Frage, wie sollen wir leben? Die folgt aus den anderen. Wenn ich ein Zufallsprodukt bin und erst noch den Gesetzen der Selektion unterlegen, da gibt es eine einfache ethische Prämisse. Wahr ist das, was funktioniert? Und wir können es noch etwas freudiger machen. Wahr ist allenfalls auch das, was Spaß macht. Ihr merkt, auf alle vier zentralen Fragen gibt es keine befriedigende Antwort. Ich sage nicht, dass Teilantworten nicht möglich seien. Eine solche Weltsicht ist, würde man sie wirklich konsequent zu Ende denken, total grausam. Eigentlich, nicht eigentlich, man gerät in Verzweiflung. Und darum gibt es auch keinen Menschen, der alle diese Fragen in seinem Leben konsequent fertig denkt und lebt. Einige Denker, wie Friedrich Nietzsche vielleicht ausgenommen, die dann umnachtet, starben. Auch der eingefleischte Naturalist und die Weltsicht der Evolution unternommen hat, der muss Anleihen an der von Gott gemachten Wirklichkeit machen. Vielleicht haben Sie gelesen vom naturalistischen Ethiker Peter Singer, einem Australier, der eben in diesen Tagen einen Preis überreicht bekommt zur Tierwürde. Derselbe hat sich sehr stark für die Abtreibung auch nach der Geburt und von Kindern ausgesprochen und auch von älteren Menschen. Und derselbe Mensch sagt, er könne sich nicht vorstellen, seine eigene Großmutter, die in ein Altenheim ziehen sollte, entschuldigen Sie mir den Ausdruck, zu entsorgen. Er kann nicht so leben, wie er es vorgibt. Er lebt nicht nach seinem eigenen ethischen Credo, zum Glück. Der Theologe Cornelius Van Til spricht darum von geborgten Werten, von Anleihen an Gottes Schöpfung. So, jetzt denke ich, die einen oder anderen werden gesagt haben, das ist nun reichlich denkerisch. Und ich habe gesagt, die eine Seite ist des Denkens. Wir brauchen immer wieder Anregungen für unser Denken, die unser Handeln korrigieren. Wir haben eine innere Landkarte, einen inneren Filter mit Einstellungen, die automatisch generiert werden. Automatisch dann, wenn wir uns nicht kritisch mit den einzelnen Annahmen auseinandersetzen. Und das ist gefährlich. Ich fordere euch dazu auf, wenn ihr in Ausbildung, im Beruf, im Studium steckt, unbedingt setzt euch mit der Religion eurer Nachbarn auseinander. Setzt euch mit diesen Weltsichten unbedingt auseinander und stellt die biblische Weltsicht gegenüber. Unbedingt. Überlegen wir uns jetzt, wie diese Grundüberlegungen in den Alltag hineinspielen. Ich mache 5 Beispiele. Ich meine nicht, dass ich die Beispiele, die ich jetzt mache, dass man die 1:1 kausal verknüpfen könnte. Vielmehr geht es darum, dass eine Sicht auf die Welt, wie wir sie täglich antreffen, im Fernsehen, in den Medien, in den Zeitschriften, in der Schule, im Studium, wir müssen uns doch nichts vormachen, dass die unser Leben und unseren Alltag nicht prägen würden. Das gilt umso stärker, als wir als Christen Sichtweisen unhinterfragt übernehmen. Es geht mir also eher, wenn ich die Beispiele mache, um eine Art von Ausstrahlung in unserem Leben als um direkte Folgerung. Gehen wir zuerst auf die Ebene des Seins und des Sinnes. Und machen wir es mal ganz konkret. Wie viele Christen treffe ich an, und ich nehme mich selber nicht aus, welche sich wenig bis keine Gedanken zu ihrer Lebens-, zu ihrer Jahres- oder Tagesplanung machen? Warum bin ich? Wenn ich diese Frage jemandem von euch stelle oder auch mir stelle, würde ich wahrscheinlich eine fromme Antwort geben. Doch wer das Leben eines Tages oder einer Woche daneben legt, oder auch eines Jahres, käme wahrscheinlich zum Schluss, dieses Bekenntnis hat nur minimale Berührungspunkte mit dem Leben. Ich bin sehr stark geprägt von einer Zielbeliebigkeit um mich herum. Ich spreche in diesem Zusammenhang von einer Art funktionalem Atheismus. Das heißt, ich lebe so in meinem Alltag, als ob es ihn nicht geben würde, ausgenommen von ein paar frommen Momenten. Schade. Das ist eine Folge der Ausstrahlung dieser Weltsicht, bin ich überzeugt. Und ich glaube auch, dass Lebensstil Lebensziel ist. Ein Beispiel, mir liegen junge Männer sehr am Herzen. Ich habe selber 5 Söhne, ich begleite junge Männer. Es ist eine meiner Lebensaufgaben, ich kann euch nur zurufen, Männer, übernehmt Verantwortung. Geht wieder von der Frage aus, warum hat Gott mich geschaffen? Was heißt das für mich, für mein nächstes Jahr, für mein nächstes Studium, für meine nächste Lebensetappe? Ich erlebe so viele Männer, die so nicht bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, die von einer Zielbeliebigkeit umhergetrieben sind und bis in die 40er lieber Extremsportarten machen, sich nicht festlegen, anstatt wirklich, hey, settle down, erobere eine Frau. Wenn es Gott schenkt, zeuge Kinder, setze dich ein im Alltag. Das ist Leben, das ist auch zielbewusstes Leben in der Berufung, die uns Gott gibt. Sehr konkret, ich glaube, das hat sich sehr fatal auf unsere Art zu leben ausgewirkt. 2. Beispiel. Verknüpfen wir die Frage, wie wir Wahrheit erkennen können, mit unserem Fortschrittsdenken. Ist es nicht so, dass wir automatisch annehmen, dass alles, was früher war, weniger entwickelt, schlechter und darum unserer näheren Betrachtung unwürdig sei? Hast du schon vom dunklen Mittelalter gehört? Das habe ich so oft gehört während meiner Ausbildung, das dunkle Mittelalter. Eine blanke Verzerrung der Wirklichkeit durch die Ideologen der Aufklärung vorgegaukelt. Seit 50 Jahren ist dieser Konsens, und ich habe wirklich viel darüber nachgelesen, unter Wissenschaftshistorikern gebrochen. Das ist nicht mehr der Konsens. Das Mittelalter war mitnichten eine dunkle Zeit, sondern eine Zeit, wo Gottes Geist sehr wohl wirkte im Hinblick auf die Reformation und sehr vielen Menschen bedeutende, wichtige Einsichten gab. Nehmen wir es noch etwas konkreter. 3. Beispiel. Ich spreche mit einem jungen Mann und empfehle ihm ein Buch von 2008. Und die Antwort war, das ist veraltet. Unser Umgang mit Büchern offenbart eine große Arroganz, glaube ich. C.S. Lewis, der übrigens bis heute Weltspitze zum Thema englische Literatur des 15. und 16. Jahrhunderts ist, er hat, Klammerbemerkung, sein wichtigstes Buch über diese Epoche geschrieben, er hat alle Bücher gelesen in Oxford, deren er habhaft werden konnte, hat die ganze Bibliothek durchgelesen dieser Zeit. Und er sagt, wie wir mit Literatur von früher umgehen, das sei chronologischer Snobismus. Leider müssen auch wir Christen uns Geschichtsvergessenheit vorwerfen lassen. Und ich fordere euch auf, ihr, die ihr wirklich im Leben steht und Kraft hat, beginnt, hervorragende Werke aus der Arena der verstorbenen Gläubiger zu lesen. Da würden sich uns, ich bin überzeugt, unvorstellbare Schätze erschließen. Ich glaube, wir schneiden uns mit den Denkmustern, früher war alles schlechter, von unserer Geschichte, in der wir eingebettet sind, in die uns Gott gestellt hat, ab. Schade. Viertes Beispiel. Gehen wir in den Bereich des Menschseins. Lady Gaga gab zu Protokoll, ich habe nur mit meinem Körper Sex. Was meint sie damit? Sie behauptet, ausgehend von der Sichtweise, die auch gesellschaftlicher Konsens geworden ist, dass Sex mit unserem Körper zu tun hat, aber der andere Teil, den es ja gar nicht gibt, genau nach der Theorie genommen, der Wahrnehmung, Erfahrung, der Gefühle, des Bewusstseins, dass der nicht davon berührt wäre, oder nur, wenn wir ehrlich sind, minimal. Und dieser Grundsatz, dieses Dogma hat sich sehr stark in unseren Köpfen und in unserem Leben eingenistet. Wir spalten die ganze innere Welt vom körperlichen Akt ab, was natürlich Blödsinn ist, weil Gott den Menschen als Einheit zwischen Leib und Seele geschaffen hat. Sex, das ist einander erkennen. Ich habe das meinem Buben letztens erklärt, 1. Mose 4, Vers 1. Adam erkannte Eva, er hatte Sex mit ihr. Und was heißt das? Es ist ein Ausdruck einer totalen Einheit, ökonomisch, sozial, wirtschaftlich, geistig und auch geistlich. Ich glaube, dass unser Sexualleben und unsere Vorstellungen sehr stark die Anpassung an das Dogma der naturalistischen Evolution verraten. Und werfen wir zum Schluss noch einen Blick auf die Ethik. Der Stärkere überlebt, das ist dass die Ethik eigentlich, wenn man konkret fertig denkt, die naturalistische Evolution durchzieht. So weit ist der Gedanke ja nicht weg. Und wir müssen nur in unser letztes Jahrhundert zurückblicken, die übrigens sehr stark aus diesen Denkansätzen der naturalistischen Weltsicht herausgekommen sind und daran denken, welche grausamen Gräuel in unseren eigenen Breitengraden verübt wurden. Oder nehmen wir heute, denken wir an die Morde an den Schwächsten unserer Gesellschaft am Anfang und am Schluss des Lebens. Das sind einige Beispiele, einige vielleicht näher, einige weiter weg von dir und mir. Und gleichzeitig prägen sie unseren Alltag. Ich sage heute ganz bestimmt und sehr überzeugt, unsere Gedanken, unser Denken hat Konsequenzen. Unser Denken bestimmt, wie wir unser Leben gestalten, wie und wann wir Entscheidungen treffen oder auch nicht treffen. Ganz wichtig. Ich bin sehr froh, dass ich an dieser Stelle nicht stehen bleiben muss, sondern analysieren können sehr viele nichtchristliche Denker, manchmal besser als Christen oder oft besser. Aber was wunderbar ist am Evangelium, dass es uns auch eine Lösung präsentiert, dass es uns in die Freiheit führt, in die Übereinstimmung mit dem, der uns geschaffen hat. Gehen wir nochmals zur ersten Frage, nach dem Sein und dem Sinn. Warum bin ich? Du hast mich vorher gefragt, Gerald, was sich am stärksten oder was sich geändert hat durch meine OP. Ich glaube, es ist das der Punkt, dass ich mir bewusst bin, dass ich vor Gott lebe, zu seiner Ehre Tag für Tag. Gott ist kein Statist auf der Minibühne unseres Lebens, den wir dann hervorholen, wenn wir ihn für unser Stück brauchen. Nein, wir sind von ihm gewollte und ihm gehörende Beteiligte auf seiner großen Bühne, in seiner Geschichte. Und unser Leben, mein Leben, dient zu seiner Ehre. Und mach keinen falschen Schluss, es dient sowieso zu seiner Ehre, egal wie du zu ihm stehst, entweder als Rebell oder als Versöhnter. Und Gott fordert auf und sagt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und eines Tages wird jedes Knie sich vor ihm beugen, egal welche Weltsicht du vertreten hast. Das ist das Entscheidende. Es gibt keinen beziehungslosen Zustand zu dem, der uns gemacht hat. Wir können diese Frage zwar unterdrücken, aber wir können sie nicht streichen. Und die biblische Weltsicht führt uns in die Freiheit, unser Leben vor dem zu leben, der uns gemacht hat. Das ist Freiheit und Freiraum. Und wenn wir Gottes Geboten gehorchen, die zu unserem Schutz sind und die uns Leitlinien geben, werden sie uns nicht immer angenehm in die Freiheit führen. Und sie offenbaren unsere Liebe zu ihm. Gott gibt eine Antwort auf die Frage nach dem Sein und dem Sinn. Wir leben zu seiner Ehre. Die zweite Frage, wie können wir erkennen, was wahr ist? Eine Frage, die heutzutage auf der Uni extrem in vielen Gebieten, gerade wo ich mich befinde, Psychologie, Pädagogik und so weiter, Soziologie, extrem umstritten ist. Ich kann dazu nur sagen, das ist heute nicht mein Hauptthema, ein Christ lernt und forscht in der Zuversicht, mehr von der Welt seines Vaters zu entdecken. Ich gehe davon aus, nicht, dass alles sozial konstruiert ist, sondern dass sich mir eine objektive Welt erschließt und dass ich dazu passe und Dinge wirklich erkennen kann, weil ich ja von ihm gemacht bin. Und eine Passung besteht zwischen der Welt, dem Objekt und dem Subjekt, mir als Menschen. Dies schließt übrigens auch, ganz wichtig, ein moralisches Gesetz mit ein. Jeder Mensch von uns hat ein moralisches Empfinden. Ein Christ ist also zuversichtlich, wenn es darum geht, Wahrheit zu erkennen. Gleichzeitig ist er auf sich selbst bezogen, zurückhaltend und demütig, weil, und ich merke das auf mein eigenes Leben, mir nicht nur meine Endlichkeit, sondern auch meine Sündhaftigkeit stets vor Augen ist. Auch auf die Frage, was ist wahr, wie können wir Wahrheit erkennen, gibt der christliche Glaube und die biblische Weltsicht eine wirklich ausgewogene Balance in unser Leben. Und die dritte Frage nach unserem Menschsein, ich habe es bereits angetönt. Ein Christ trennt sein Inneres nicht von seinem Körper. Mein Äußeres ist nicht beliebig konfigurierbar oder veränderbar, wie uns das heute sehr oft dargestellt wird. Meine Identität ist nicht fluide, im Sinn von wechselhaft, dass ich mich dauernd neu definieren muss. Gott hat den Menschen als Mann und Frau in Einheit von Körper und Seele geschaffen. Und wenn ich diese Unterscheidung und dieses Gesetz von ihm nicht annehmen will, sondern dagegen rebelliere, werde ich mit den Konsequenzen unter den Konsequenzen leiden. Neben den Konsequenzen in Klammern, die natürlich nur schon durch die Sünde in der Welt sind. Und die vierte Frage nach der Ethik, wie bin ich froh, dass meine Würde nicht an dem hängt, was ich mache und an meiner Funktionalität. Ich bin schon an mehreren Punkten im Leben gestanden, wo ich das Gefühl hatte, ich bin anderen eine Last. Meine Frau hat eine Zeit durchlebt, wo ich weg war, wo ich so gemerkt habe, wie das trägt, dass eine biblische Weltsicht nicht davon abhängt, was ich leiste. Beeinträchtigungen, Krankheit, Arbeitslosigkeit, Zweifel, Sinnlosigkeit sind bedingt durch den Sündenfall. Aber sie stellen das Menschsein an sich nicht in Frage. Wie bin ich jetzt dorthin gekommen, wo ich angefangen habe? Gerade hat wunderbar begonnen mit dieser Einleitung einer Dokumentationssendung, wie man vom Zahn zum Tier, zum animierten Lebewesen kommt, der plötzlich in unserem Raum, in unserer Zeit herumgeistert. Und wir haben jetzt gemerkt, und ich hoffe, ich habe einige Anregungen geben können, wie sich das eben nicht nur auf den Deutungsrahmen bezieht, was dieses Tier betrifft, sondern dass es sehr schnell um unsere zentralen Fragen des Menschseins geht. Ich habe dann von vier Barrieren gesprochen, die uns hindern daran, wirklich eine Sicht auf die Welt zu kriegen, wie sie Gott schafft. Es gibt nur eine Wahrheit, die Trennung zwischen wissenschaftlichem und erbaulichem Studium. Die Trennung in zwei Welten, in eine persönliche, geistliche, irrationale, private, innerliche und eine öffentlich neutrale, objektive. Verheerend. Und ich hoffe, dass ich euch zeigen kann, habe ich euch etwas anregen können, beginnt die Fragen zu stellen an die Weltsichten und beginnt auch die Antworten klar wahrzunehmen, die diese Weltsichten anbieten, um die biblische gegenüberzustellen. Ja, wie sollen wir das machen? Zum Schluss, zum Weiterhirnen, ihr merkt schon, ich bin jetzt eigentlich erst so richtig in Schwung gekommen. Drei Dinge. Verabschiede dich vom Begriff weltanschaulich neutral. Ich bin jetzt zurzeit in einer Ausbildung in Wien und da gibt es tatsächlich in den Lehrbüchern so ziemlich am Anfang wieder diese Position, wo sie sagen, wir wollen keinen religiösen Standpunkt einnehmen, wir sind neutral. Blödsinn, das gibt es nicht. Jeder hat eine Vorannahme auf Bezug auf die Wirklichkeiten, auf die Welt. Jeder Mensch ist religiös. Es gibt kein weltanschauliches Neutral. Kohärenz, das heißt das Zusammenpassen des Ganzes, als Ganzes. Wir sollten als Christen lernen, Dinge zu Ende zu denken. Und das heißt, uns den Fragen zu stellen. Und das Dritte ist, wir müssen nicht nur die Dinge logisch sehen, weil Gott ein Gott der Logik ist, sondern auch die Wirklichkeit in Betracht ziehen. Wer diese Annahmen fertig denkt, wird schnell zum Schluss kommen, mit diesem Konzept, mit dieser Weltanschauung kann ich nicht leben. Menschen ohne Gott leben mit einem eigenen Schutzdach, wie es Francis Schaeffer gesagt hat, und diese kollidieren mit der Wirklichkeit. Und sein Geist überführt auch von diesen Kollisionen. Ich habe noch einige Literaturempfehlungen, weil ich jetzt sehr schnell durchgegangen bin. Genau. Was solltest du lesen? Ich mache dazu eine schnelle Rechnung. Wie viele Stunden fern sieht ein Deutscher? Je nach Umfragen unter den Schweizern sind es zwischen 2 und 2,5 Stunden. Nehmen wir an, wir ersetzen eine Stunde durch Lesen und wir lesen diese eine Stunde, ich trenne nicht zwischen wissenschaftlichem und erbaulichem Lesen, habe ich vorher gesagt, in dieser einen Stunde täglich lesen wir, sagen wir mal, 15 Seiten vor Gott, von mir aus den Knien, ein wissenschaftliches Buch, im Gebet, wie auch immer. 15 Seiten oder 20 Seiten. Wenn du das 300 Mal machst, 60 Tage noch abgezogen, wo es nicht passiert, dann hätten wir 6.000 Seiten pro Jahr. Ich finde das eine gute Menge, ich habe es für mich etwa verdreifacht. Und komme gut damit klar, natürlich ohne Fernseher, das geht nicht mehr. Leider gibt es noch nicht so viele Werke Deutsch, die eben von dem, was ich gerade geschildert habe, das so in die Gegenwart übertragen. Ich kann euch wärmstens Nancy Piercy empfehlen. Und zwar ihr Grundsatzbuch ist Total Truth. Viele Studenten, ehemalige Studenten, Wissenschaftler haben das Buch oben auf ihrer Leseliste und sagen, das hat mich am meisten geprägt in Bezug auf die Erkenntnis, dass es nur eine Wahrheit für das ganze Leben gibt. Die Künstler unter uns, und ich habe auch ein Künstlerherz, werden Saving Leonardo lieben von Nancy Piercy, weil sie dort anhand der Architektur, der Malerei, der Filme und der Literatur die verschiedenen Weltsichten analysiert und zu faszinierenden Schlüssen kommt. An ganz konkreten Beispielen. Und ich habe diese Woche eben noch das dritte gelesen, was neu rausgekommen ist, Finding Truth, auch von Nancy Piercy, gibt so eine Anleitung, wie wir die wichtigsten Weltsichten, ich habe immer von Weltsichten gesprochen, einfach in 5 nachvollziehbaren Schritten auch analysieren können und wie das unser Leben verändert. Finding Truth. Für denjenigen, der vielleicht noch etwas weitergehen möchte in die Wissenschaftsgeschichte, ist nochmals von Charles Stakeston von Harvard und Nancy Piercy das Buch The Soul of Silence. Ich erlebe sehr viele Studenten, die sich noch nie mit Wissenschaftsgeschichte auseinandergesetzt haben. Das wäre ein Einstieg, The Soul of Science. Ja, es gibt natürlich auch deutsche Dinge. Zwei Dinge habe ich aufgeführt. Gilbert Chesterton ist ein älterer Herr, wog über 100 Kilo und war wirklich ein Lebemann und ein Christ. Und er schrieb das wunderbare Buch Orthodoxie. Das war vor über 100 Jahren in einer Zeit, wo die naturalistische Evolution ebenfalls Hochkonjunktur hatte. Orthodoxie, herzlich zum Lesen empfohlen, in kleinen Dosen und man kann einfach zwischendurch immer wieder lachen. So prägnant auf den Punkt gebracht. Und dann das Zweite, was ich zum Thema Evolution empfehlen kann, Darwin im Kreuzverhör, ist online erhältlich. Und dann noch ein größeres Werk von Vern Poitras, Redeeming Science, auch kann man auch runterladen. Da geht es um das Zusammengehen von Glauben und Wissenschaft, etwas, was ich heute auch gestreift habe. Für diejenigen, die sich noch stärker mit dem Naturalismus auseinandersetzen, ich empfehle das auch zu tun, gerade wenn ein sehr dominantes Umfeld auch vom Beruf her diesbezüglich besteht. Welt ohne Gott ist neu erschienen von Markus Wiedenmeier, ist anspruchsvoll. Trotzdem, es lohnt sich, solche Dinge sich mal wirklich zuzuführen, auch in kleineren Etappen. Ein sehr kurzes Buch zu 1. Mose 1, wo ich heute auch nicht drauf eingegangen bin, rund 40 Seiten von Vern Poitras, Mathematiker und Theologe. Er fasst die verschiedenen Ansätze zu 1. Mose 1 sehr gut zusammen und führt auch schlüssig zu seiner Ansicht, die, glaube ich, wirklich biblisch fundiert ist. Ja, und zu guter Letzt noch etwas zur Wissenschaftstheorie. Ich habe gesagt, die Metaphysik feiert ein neues Comeback. Wer sich mit dem etwas auseinandersetzen will, hat die Möglichkeit, den auf Deutsch übersetzten Aufsatz Die Metaphysik und ihre Möglichkeit von Lowe zu lesen. Ein herrliches Stück, auch wieder in kleinen Dosen zu lesen. Ja, ich habe noch 3 Minuten, gemäß Planung. Ich möchte das gerne machen und das in eine kurze Geschichte einbetten. Meine Söhne singen von Mendelssohn den 100. Psalm. Wunderbare Musik. Und sie singen den 100. Psalm und dort steht im 3. Vers, er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Und immer an dieser Stelle haben die Jungs im Chor gelacht. Und sie haben gesagt, haben meine Söhne erzählt, das stimmt doch nicht. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Wir haben es doch gemacht. Und ich glaube, dort liegt der Kern des Problems. Und darum möchte ich gerne mit euch diesen wunderbaren Psalm lesen und ich bitte euch aufzustehen dazu. Als Gebet zum Schluss. Was gibt es Schöneres, als Gottes Wort zu einem solchen Thema sprechen zu lassen? Psalm 100, ein kurzer Psalm. Jauchzt dem Herrn, alle Welt. Dient dem Herrn mit Freuden. Kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Und jetzt kommt die Stelle. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Ich bin froh, ein solches Schaf zu sein. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, preist seinen Namen, denn der Herr ist gut. Seine Gnade währt ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Amen. Ihr dürft euch wieder setzen.
Es ist jetzt zweierlei. Ja, erstmal Applaus. Also es lohnt sich auf jeden Fall geistig immer schön die Zähne zu putzen. Wenn es mal Schwarzbrot gibt, dann muss man auch mal fett zubeißen. Heute gab es richtig Schwarzbrot und wir spüren, Gehirn einschalten lohnt sich, dass man in den entscheidenden Momenten auch von der Wissenschaft gut begründet her Antworten geben kann. Es ist Zeit, jetzt auch Fragen zu stellen, denn ich denke, wir empfinden, dass diese Evolutions- und andere Wissenschaftstheorien unseren Alltag so stark prägen, dass wir als Christen ein Unterscheidungsvermögen brauchen, um auf diese Sachen einzugehen. Heutige Liebesromane heißen vielleicht Bis zum Morgengrauen oder Bis Eitlingen oder bis sonst irgendwas. Wenn das verfilmt wird, noch schöner. Früher gab es mal als Liebesroman Die Brücken von Madison County und dann wird Ehebruch betrieben und das wird dann verklärt als romantische Love Story und die Begründung des Mannes, warum er die Frau eines anderen nimmt, ist, ich muss das tun, meine Vorfahren waren Jäger und Sammler, die haben früher einen Mammut erlegt und heute jage ich halt der Frau hinterher und erlege diese Frau. Also es ist eine romantische Liebesbeziehung. Im Buch kommt es raus, im Film nicht mehr. Clint Eastwood spricht solche Sätze im Film nicht aus. Ich lege sie ihm in den Mund. Im Buch kommt es raus. Dieses Ganze, auch die Literatur ist davon durchdrungen. Wir begründen unser Verhalten, wenn es gegen Gottes Wort ist, weil wir von der Evolution so geprägt sind. Das prägt unseren ganzen Alltag. Ihr dürft jetzt Fragen stellen. Der Haniel ist für euch da.
Die Dame fragt, warum dass ich mich auf dieses Modell mit den 3 Ebenen beschränke und nicht auf den hermeneutischen Zirkel eingegangen sei. Ich glaube, dass dieses Modell uns hilft, verschiedene Ebenen zu unterscheiden. Ein Modell ist jetzt in diesem Fall wirklich ein Modell. Sehr viele machen nur 2 Ebenen. Sie gehen direkt von der Information zum Deutungsrahmen. Und dieses Modell habe ich darum in den Vordergrund gestellt, weil es nochmals eine Differenzierung vornimmt. Von den Modellen und den Statistiken hin zu den großen Fragen des Menschseins. Und ich glaube, gerade wenn Christen sich über dieses Thema Gedanken machen, stelle ich sehr oft fest, dass auf Ebene 1 und 2 auch noch Klärungsbedarf besteht. Das ist nicht, war nicht mein Thema heute, der theistischen Evolution zum Beispiel. Da ist es sehr wichtig, diese Unterscheidung zu treffen, auch auf Ebene 2 und nicht nur auf Ebene 3 zu diskutieren. Darum habe ich heute dieses Modell gebracht. Ja, also die junge Dame fragt und sagt, wenn man die Evolutionstheorie in Frage stellt oder zumindest anfragt, dann kommt die Standardantwort, dass ja die Evolutionstheorie bewiesen ist. Wenn ihr diese Frage in euch tragt, lest wirklich mal das Buch Darwin im Kreuzverhör. Da geht es genau um diese Frage. Leider ist es so, dass in den Lehrbüchern immer eine Verzögerung von einigen Jahren bis Jahrzehnten ist. Ja, es geht, die Fragestellung ist, wie man mit solchen Fragen umgeht, wie zum Beispiel der Ähnlichkeit zwischen dem Menschen und den Affen oder den Primaten, wo doch mindestens 8, und gewisse Quellen sagen sogar 99,5% Übereinstimmung im Erbgut ist. Hier gibt es ein sehr gutes kleines Buch von Vernon Poitras auch, die genau zu dieser Fragestellung nimmt und vor allem er listet alle die Quellen auf und geht mal den Quellen nach und auch den Quellenwidersprüchen. Ich glaube, 32 Seiten umfasst das. Ich würde dir das empfehlen, mal, das kann man auch alles runterladen von seiner Homepage. Sich zu informieren, woher kommt das? Die Informationen, erste Ebene. Welche Modelle werden daraus gemacht? Zweite Ebene. Und was ziehen wir für Schlüsse für die zentralen Fragen des Menschseins? Dritte Ebene. Hier kann man es wunderbar durchspielen, auch dieses Drei-Stufen-Modell. Da ist er stellt die Anschlussfrage und fragt, wie man als Christen damit umgeht, mit solchen Informationen, dass eine solch hohe Übereinstimmung besteht. Hier beginnt genau die Frage, wie beeinflusst jetzt die erste und die zweite Ebene? Also zuerst müssen die Information genau verifizieren. Was ist mit diesen 98%? Woher kommt das? Falls das bewiesen wäre, gehen wir auf die zweite Ebene und schauen, welche Theorien werden daraus entwickelt. Die Frage, die du aber stellst, ist aus meiner Sicht eine Frage der dritten Ebene. Welche Schlüsse müssen wir für unsere Sicht auf die Welt treffen? Und jetzt kommen wir zum hermeneutischen Zirkel. Wenn wir von Gott ausgehen, dann beeinflusst eben auch die dritte Ebene die zweite und die erste. Also dass wir von unten nach oben und von oben nach unten denken in dieser Frage. Ja. Die Dame fragt, wie man dann mit der Schöpfungsgeschichte umgeht. Ich werde in den nächsten 6 Tagen 6 Buchbesprechungen veröffentlichen, auch zu diesen Büchern, die ich genannt habe. Ich habe mich durchgearbeitet und ich habe an einer, ich muss sie schnell suchen, habe ich also ein Fazit gezogen. Moment. Mein Stand des Irrtums, habe ich geschrieben, lässt sich so zusammenfassen. Ich vertraue Gottes unfehlbarem Wort, hermeneutischer Zirkel, und gehe davon aus, dass die Forschung irrt oder irren kann. Die Spannung, dass Daten der Forschung dem biblischen Text widersprechen, halte ich aus. Zudem bin ich mir bewusst, dass seit den Kirchenvätern in den ersten Jahrhunderten unterschiedliche Meinungen, auch zu 1. Mose 1, nebeneinander existierten. Ich halte wenig davon, die Augen zu verschließen und ebenso wenig davon, unbedarft eine gängige Theorie zu übernehmen. Ich bin besorgt darüber, dass wir Christen uns zu schnell auf einen methodischen Naturalismus einlassen. Das heißt, wir leben weite Bereiche unseres Lebens so, als ob es Gott nicht gäbe, habe ich eben erwähnt vorhin. Wir trennen zwischen einer Gefühls- und einer Faktenwelt, als ob Gott nur für den einen Bereich zuständig wäre. Es gibt jedoch nur eine Wahrheit für das ganze Leben. Die Bibel lässt sich nicht auf einige Aussagen über das Innenleben reduzieren. Und was bedeutet das jetzt? Das war ja die Frage, die Sie gestellt haben. Ich nehme Forschende ernst, die philosophisch, argumentativ, aber auch naturwissenschaftlich mit anderen Ansätzen, wie zum Beispiel dem Intelligent Design, sich auseinandersetzen. Gleichzeitig bin ich sehr kritisch gegenüber herausragenden Vertretern, welche von der Wissenschaft vergöttert werden und weder verschiedene Ansätze noch Methoden zur Prüfung zulassen wollen. Und hier sind wir wieder bei der Frage vorhin von einfach bewiesen. Ich finde das eine Engführung, wenn man nur eine Theorie zulässt. Schade. Wenn wir von Gott ausgehen, dritte Ebene, werden wir garantiert zu anderen Ergebnissen kommen, was zum Beispiel auch gewisse Forschungen im Bereich der Physik gezeigt haben.
Aber wie erklärt man das dann? Wie erklärt man zum Beispiel den Kirchen den Abstand?
Ja, also die Dame fragt nach, wie erklären wir das einem Kind, zum Beispiel im Unterricht oder zu Hause oder in der Kirche? Ich unterscheide da nicht so groß zwischen diesen Bereichen. Wie erkläre ich es meinen Kindern? Wir haben natürlich über das diskutiert. Wir waren im Museum, die Jungs haben sich das angeguckt und zwei von mir, die sind wirklich kritisch. Und ich freue mich über jede kritische Äußerung meiner Jungs. Ich bin froh, dass sie mir Fragen jetzt stellen. Wichtigstes Prinzip für die Kinder, bereite sie auf den weltanschaulichen Kampf vor. Klammere die Frage nicht aus. Nimm die Frage zu dir. Es hat Fragen gegeben, habe ich gesagt, danke vielmals. Ich muss eine Woche darüber nachdenken. Ich bin Dinge lesen gegangen, auch jetzt in der Vorbereitung, und bin wieder zurückgekommen und habe das wieder mit ihnen diskutiert. Eine Frage war zum Beispiel, das habe ich mit meinen Jungs gemacht, so 6, 18, 12, über 1. Mose 1. Welche Ansätze gibt es, um das zu erklären, um ihnen mal die Vielfalt aufzuzeigen? Und habe sie dann selber gefragt, wenn ihr jetzt den Text lest, 1. Mose 1, wir haben ihn gleich zusammen gelesen, was denkt ihr, ist das ein rein poetischer Text? Und dann haben wir darüber diskutiert und haben gesagt, nee, ist eigentlich auch, hat sehr viele Sachinformationen zum Beispiel. Also ich greife Fragen von Kindern auf, ich gehe an den Bibeltext, ich lasse mich von den Kindern herausfordern und ich klemme das nicht ab, sondern ich lasse die Diskussion auch zu. Ich bin sehr froh um diese Diskussion. Ich möchte der Erste sein, manchmal bin ich auch der Zweite, der solche Fragen mit ihnen diskutiert hat. Und gleichzeitig vertraue ich darauf, dass jemand mich gemacht hat und auch in meinen Kindern wirkt.
Herr Dr. Strebe, Sie haben in Ihrem Vortrag die Hoffnung ausgesprochen, dass Sie uns einige Anregungen geben könnten. Es ist unglaublich. Wir danken Ihnen herzlich für diese Anregung, für diese Orientierung. Wenn Sie ganz bis zum nach Ihrer Präsentation, hat Schwester Rosemarie noch eine Folie von einem Buch, was Sie empfehlen und wo Sie selber mit Herausgeber sind. Ganz am Schluss. Könnten Sie dazu noch etwas sagen?
Das habe ich auf dem Spitalbett geplant. Ich möchte ein Buch schreiben für meine Söhne. Ich weiß nicht, wie lange ich noch lebe, habe ich mir gedacht. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne alle wichtigen Lebensbereiche in kurz etwa 10 Seiten erwähnen und sagen, was ich dazu denke und wie die mit dem christlichen Glauben zusammenhängen. Das habe ich meiner Frau gesagt. Meine Frau, sehr weise, wie sie ist, hat mir gesagt, mach das nicht alleine, sondern nimm dir andere junge Männer dazu. Und ich habe jetzt mit 9 anderen jungen Männern den ersten Band geschrieben. Ihr merkt, ein Leben zur Ehre Gottes ist genau das, was ich erwähnt habe, das Leben vor Gott. In verschiedenen Bereichen, ich habe zum Thema Bildung was gesagt, andere zum Thema Pornografie oder zum Thema Ehe oder zum Thema Islam und so weiter. Haben sich junge Männer zwischen 20 und 30 diesem Buchprojekt gewidmet und es wird, wenn Gott das schenkt, noch 2, 3 weitere Bände geben.
Ganz wunderbar. Vielen Dank. Und auch in den Zeitschriften vom Schwengeler Verlag, in den Zeitschriften Ethos und Faktum, wenn Sie noch eins weiterklicken, haben wir ein Titelblatt. Genau. Und im Ethos sind Sie zu finden als Autor. Wir haben auch diese Banner da und diese Hefte sind kostenlos zu mitnehmen. Wir danken dem Schwengeler Verlag sehr herzlich für Ethos und Faktum und dort ist Dr. Haniel Strebel auch als Autor zu finden.
Alles auch als PDFs auf dem Internet.
Genau. Ja. Wir danken Ihnen für diese hochwertige, großzügige Einladung. Ja, und dann guten Appetit fürs Abendbrot und wir lassen es euch wissen, wenn wir Dr. Haniel Strebel wieder einladen. Ja.